Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Die von der Universitätsbibliothek Freiburg als Podcast für den Monat Oktober 2011 publizierte Rede wurde von Professor Dr. Karl Schmid zum Thema Die Verbrüderungsbücher der Bodenseeklöster als Geschichtsquellen am 1. März 1980 auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg über frühe Klöster am Bodensee im Steigenberger Inselhotel in Konstanz gehalten. Auf der Tagung sprach neben Schmid sein Freiburger Kollege Professor Dr. Wolfgang Müller über die frühe Situation der ersten Bodenseeklöster.
Meine Damen und Herren, zu den das Mittelalter charakterisierenden Erscheinungen, dem Lehnswesen etwa oder dem Eigenkirchenwesen, davon war ja vorher in der Diskussion schon die Rede, zu diesen das Mittelalter charakterisierenden Erscheinungen kann auch das liturgische Gedenkwesen in seiner Ausprägung gerechnet werden, die es in der Verbrüderungsbewegung fand. Zwar wird die mit dem Lehen verbundene Abhängigkeit heutzutage bekanntlich als rückständig erachtet, sodass im Begriff Feudalismus etwas Abschätziges anklingt, wie Sie wissen. Und auch die sogenannte Eigenkirche, die der Besitzer, der ein Laie sein konnte, zu verkaufen oder zu vererben das Recht hatte, ist ungewohnt. Uns mag uns gar befremdlich anmutend, wie die Redemptio Animae, der Loskauf der Seele durch materielle Gaben für die Armen oder für das Kirchenvermögen, nicht ohne weiteres verständlich erscheint. Doch kann kein Zweifel darüber bestehen, dass das Lehnswesen, das nicht nur Herrenrechte, sondern auch Mannenrechte kannte, Bindungen ermöglichte, die unter anderem den Menschen Schutz und Hilfe gewährten, als es den modernen Staat noch nicht gegeben hat. Es kann auch kaum zweifelhaft sein, dass die Besitzenden, die größere oder kleinere Teile ihres Vermögens zur Errichtung und Ausstattung von Kirchen und Klöstern verwandten, zur Ausbreitung des christlichen Glaubens beitrugen, indem sie den Grund für ein Netz von geistlichen Stützpunkten legten und zu Inhabern von kirchlichen Sondervermögen wurden. Diese geschichtlichen Vorgänge sind längst bekannt. Wenngleich die soziale Seite der Lehensverhältnisse und auch die Verantwortung der Laien als Eigenkirchenherren, die freilich oft genug missbraucht wurde, in ihrer bindenden Funktion noch nicht genügend Beachtung gefunden haben und, wie mir scheint, gewürdigt worden sind. Noch weniger ist dies der Fall im Hinblick auf die Gaben, Spenden und Stiftungen, die zum liturgischen Gebetsgedenken wesentlich gehörten, zumal das Gebet selbst als Gabe verstanden wurde. Gewiss, das liturgische Gedenken im Gebet ist nicht etwa dem Mittelalter vorbehalten geblieben. Es ist ein wesentlicher Bestandteil des geistlichen Lebens einer jeden Kirchengemeinde, wie man weiß. Und seine Wurzeln reichen tief in die Anfangsgründe des christlichen Kultes. Daher nimmt es nicht Wunder, wenn verwandte oder gar ähnliche Erscheinungen auch in nichtchristlichen Kulten begegnen. Doch geben mittelalterliche Bewegungen von beachtlicher Stoßkraft, Bewegungen, die gegenseitige Hilfe durch das Gebet bezweckten und zu weit verzweigten Gebetsbünden, zu sogenannten Gebetsverbrüderungen führten, Anlass zu untersuchen, ob dem Gebetsgedenken im Mittelalter bisher viel zu wenig beachtete geschichtliche Bedeutung und Relevanz zukam. Nirgends kann diese Bewegung besser beobachtet Und nirgends kann sie besser studiert werden als hier am Bodensee. Denn die Bodenseeklöster Reichenau und St. Gallen und dazu auch das Kloster Pfäfers im Bodensee-Rheintal haben kostbare Bücher aus dem früheren Mittelalter hinterlassen. Man nennt sie Verbrüderungsbücher. Was in dieser Anzahl und in dieser Dichte in einer Landschaft, wie sie hier der Bodenseeraum darstellt, ganz singulär ist. Mit diesen längst bekannten Büchern konnte die Geschichtsforschung bisher allerdings nicht allzu viel anfangen. Es gelang nämlich nicht, die Namenfülle und die Namenvielfalt, die in ihnen enthalten ist, zu entschlüsseln. In der kurzen zur Verfügung stehenden Stunde möchte ich versuchen aufzuzeigen, was es mit diesen merkwürdigen Büchern auf sich hat. Mit diesen Büchern, von denen wir nun drei an der Zahl hier aus dem Bodenseeraum haben. Ich möchte also zeigen, weshalb sie angelegt worden sind und welches ihr geschichtlicher Zeugniswert ist. Dabei werde ich, was in Konstanz ja ohnehin nahe liegt, besonders das Reichenauer Verbrüderungsbuch besonders berücksichtigen. Und dies auch deshalb, weil das Reichenauer Verbrüderungsbuch, das auf dem Umweg über das Kloster Rheinau in die Zentralbibliothek Zürich gekommen ist, wo es jetzt liegt, das wertvollste Zeugnis seiner Art darstellt. Ich habe von allen drei Verbrüderungsbüchern auch Faksimile-Ausgaben, die vor kurzem veranstaltet worden sind. In einem Fall, St. Gallen, steht das noch bevor, aber ich habe also Fotografien und werde sie dann nachher durch die Reihen gehen lassen, damit Sie sich einen Eindruck verschaffen können, wie solche Bücher nun mit Namen tatsächlich vollgeschrieben worden sind. Bevor indessen von diesen drei Büchern, vor allem vom Reichenauer Verbrüderungsbuch und von der Verbrüderungsbewegung die Rede sein soll, ist es, wie mir scheint, notwendig, über das Gebetsgedenken, über seinen Sinn und seinen Zweck wie seinen Ursprung etwas zu sagen. Vielleicht vermag ein unerwarteter Fund, der vor kurzem auf der Insel Reichenau gemacht worden ist, unmittelbar an die uns zunächst beschäftigende Problematik heranführen. In der ehemaligen Stiftskirche St. Peter und Paul in Reichenau-Niederzell entdeckte der Reichenauer Münsterpfarrer, Herr Pfarrer Fehrenbach, gegen Ende der Grabungs- und Renovierungsarbeiten die beschriftete Unterseite der Platte des Altars. Es fanden sich Namen, die in die ursprüngliche Oberfläche des Altartisches eingeritzt oder mit Tinte sogar auf sie geschrieben worden sind. Nach Wolfgang Erdmann, dem Grabungsleiter, könnte es sich durchaus um die Altarplatte sogar des Gründungsbaues handeln, den der Stifter der Zelle, Bischof Egino von Verona, im Jahre 799 geweiht hat. Die Nameneinträge auf der Platte, die zunächst wahllos verstreut erscheinen, stehen bei genauerem Zusehen in jenem Bereich der Altartafel dichter, wo das Opfer dargebracht zu werden pflegte. Dort weist die Tafel auch eine später eingehauene Kerbe auf, die wohl zur Anbringung des Altarsepulchrums diente. Dass die Nameninschriften, es handelt sich um Einritzungen mehr oder weniger flüchtiger Art und um Ungelenke, in nicht wenigen Fällen aber auch um sorgfältige, mit Tinte gefertigte Aufschriften dort sich verdichten, wo ursprünglich und später auch das Reliquiengrab Memoria, bekanntlich genannt, seinen Platz gehabt haben dürfte, scheint kaum zufällig zu sein. Offenbar war es die Absicht derer, die ihre Namen auf die Altarplatte schreiben ließen oder vielleicht sogar selbst schrieben, dem heiligen Ort, an dem das Opfer dargebracht wurde, möglichst nahe zu sein. Hier kann daran erinnert werden, dass man im Volksmund gewiss nicht von ungefähr, dass Namen einritzen als verewigen bezeichnen. Besucher von Städten, die besondere Anziehungskraft ausüben, zeigen ja bekanntlich zuweilen das Bedürfnis, ihre Namen dort zu bleibender Erinnerung anzubringen. Im Hinblick auf die Namen und die Namengruppen auf der Niederzeller Altartafel sind gewiss noch viele Fragen offen. Etwa die, ob die Einträge auf dem Altartisch mit oder ohne Erlaubnis des zuständigen Kirchenoberen erfolgten. Wer die Schreiber gewesen sind, die es, wie auch immer, zustande brachten, auf Stein mit einem Ritzinstrument Namen anzubringen. Es ist zu klären, wer sich hinter den Niederzeller Namen und Namengruppen verbirgt. Die Tintenaufschriften, die zunächst das größte Aufsehen erregten, weil ein vergleichbarer Fall von Tinte auf Stein bisher nicht bekannt ist, sind im Ganzen zeitlich wohl später als die Nameneinritzungen vorgenommen worden. Sie dürften wohl dem 10. und 11. Jahrhundert angehören und sind so gut erhalten, das heißt weitgehend unversehrt, dass sich die Vermutung anbietet, die Altarplatte sei bereits bei ihrer Wiederverwendung im Neubau der Kirche an der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert umgedreht worden, sodass die Namen vor der Vergänglichkeit bewahrt blieben. Ich möchte nun anhand von ein paar Dias nun versuchen, Ihnen diese Altarplatte zu zeigen und auch die Namen. Nun, Aufschriften auf der Altarplatte. Nun, zu zeigen, hier sehen Sie den Altartisch. Es sind noch die Überreste, wie Sie sehen, des Putzes drauf. Man hat die nun bewusst bisher nun nicht weggemacht, um möglicherweise die Namen, die in diesem Bereich noch stehen, zu zerstören. Sie sehen also hier die Kerbe. Nun, an dieser Stelle war später offenbar das Sepulchrum nun eingelassen. Und in diesem Bereich nun, ich weiß nicht, Sie werden die Namen wohl kaum von hinten lesen können, aber Sie sehen hier nun solche Aufschriften, die hier dunkel erscheinen, Gruppen von Nameneinträgen, die sich hier verdichten, aber auch auf den Seiten und oben nun stehen. Im Ganzen, wir haben mittlerweile nun die Zahl festgestellt, es sind über 300 Namen hier drauf, und zwar so etwa 120 hinten aufgeschriebene Namen und der Rest, das wären dann etwa 180 Ritzungen. Wenn Sie vielleicht das nächste zeigen. Sie sehen also hier, das geht noch ein bisschen schärfer, bitte. Sie sehen hier eine Streiflichtaufnahme der Platte, sodass also die Tintenaufschriften nur ganz schwach hier erscheinen, während Sie hier ja sehen, Huoto zum Beispiel oder Megin Wag, nun hier eingeritzte, zum Teil tiefer und zum Teil nun flacher, eingeritzte nun Namen, die auf der ganzen Platte hier, wenn Sie sehen, Adalrich hier zum Beispiel, es tauchen aber auch durchaus nun Bezeichnungen zu den Namen auf, also Presbyter oder Monachus oder so etwas. Und noch das nächste vielleicht. Interessanterweise hier sieht man, glaube ich, dann die nun Aufschriften, das ist eine Ausschnittsaufnahme nun im Bereich nun des Altarsepulchrums etwas deutlicher, also hier Megin Varus Abbas, ich werde dann gleich noch auf eine dieser Inschriften noch etwas näher zu sprechen kommen, Gregorius Presbyter, von einer sehr nun schönen Schrift, unmittelbar hier nun im Bereich des Altarzentrums angebracht, ein Abt also und drei nun Priester. Wenn Sie jetzt bitte wieder Licht machen wollen. Einträge von Klerikern und Mönchen, allen voran der Eintrag einer Gruppe von drei Priestern namens Gregorius, Gerhalm und Kotteskalch. Die Eintragsgruppe habe ich Ihnen gerade nun auf dem Dia gezeigt, mit Megin Vardus Abbas an der Spitze, der von Heinrich IV. Den Reichenauer Mönchen im Jahr 1069 als Abt vorgesetzt wurde, aber schon bald wegen ihm gemachter Vorwürfe der Simonie weichen musste. Später jedoch, als Abt in Hildesheim auftaucht, lassen darauf schließen, dass mit ihnen wohl ein Gedenken beabsichtigt gewesen ist. Es sollte offenbar an geweihtem Ort und nicht nur einmal erfolgen, dieses Gedenken, sondern es sollte Dauer haben. Ob hier allerdings von liturgischem Gedenken gesprochen werden kann, ist noch genauer zu prüfen. Denn der Altarstein selbst war in der Regel ja nicht der Ort, an dem Namen zum Zwecke des liturgischen Gedenkens festgehalten zu werden pflegten. Diese wurden vielmehr dem Pergament anvertraut und gewöhnlich in Form von Diptychen auf dem Altar beim Vollzug der Liturgie benutzt. Zwar gibt es vergleichbare Memorialinschriften auf Stein. Man denke etwa an die Graffiti in der Nekropole unter dem Petersdom oder an solche auch in Trier. Auch mit Nameninschriften versehene Altartische im Süden Frankreichs und wohl in Spanien sind bekannt. Man hat vermutet, christliche Heiligtümer aufsuchende Pilger hätten bei der Einkehr ihre Namen dort festhalten lassen. So interessant indessen solche Nameninschriften als Zeugnisse des Bestrebens von Menschen gewiss sind, sich in Erinnerung zu rufen, so ist nicht zu verkennen, dass das Gedenken am Altar eine zentrale Angelegenheit der Liturgie darstellt. Geht doch die Praxis des liturgischen Gedenkens für Lebende und Verstorbene auf die christliche Eucharistiefeier zurück. Es charakterisiert das Memento für Lebende und Verstorbene in besonderer Weise, dass es im Bereich des eigentlichen Eucharistiegebetes selbst im Kanon der römischen Messe nämlich seinen Platz fand. Wer hat nicht aus der Messfeier das Gedenken an den Papst oder an den Bischof im Ohr? Das Memento für die Lebenden wird bekanntlich vor dasjenigen für die Verstorbenen nach den Wandlungsworten gehalten. Das heißt, ich muss sagen, ich weiß nicht sicher, ob das jetzt noch ist, dass das so ist, dass das Memento für die Lebenden vor und das für die Verstorbenen nach der Wandlung gebetet wird, ob sich da nicht eine Änderung ergeben hat. Ich meine, es ist jetzt, wie Herr Kollege Müller sagt, das Gedenken zusammen nachher, aber es war mindestens bis, bis zur Liturgiereform so, dass das Lebendengedenken vor und das Totengedenken nach der Wandlung gehalten wurde. Ausschlaggebend dafür wurde offenbar der Wunsch, die Opfergaben Darbringenden inter sacra mysteria zu nennen und dann der Verstorbenen zu gedenken in communicatione corporis Christi, im Gedenken also an das Sakrament der Gemeinschaft. Dabei ist für das Memento im Abendland, ich referiere Jungmann, insbesondere in der römischen Liturgie kennzeichnet, dass das größere Gewicht zunächst interessanterweise beim lebenden Gedächtnis, nicht so sehr beim toten Gedenken zu finden ist. Zwar gehört das Memento defunctorum, das Totengedächtnis, also zu den älteren, zu den ältesten liturgischen Texten sogar, doch wurde das Totenmemento erst nachträglich in das Eucharistiegebet eingefügt. Auch blieb es zunächst auf die Missa quotidiana, also auf die tägliche Messe beschränkt, fehlte also im Sonn- und Feiertagsgottesdienst. Offenbar war die Totensorge für bestimmte Verstorbene anfänglich nicht Angelegenheit der Gesamtgemeinde, sondern vielmehr der betroffenen geistlichen und natürlichen Gemeinschaften, der Konvente oder auch der Familien. Es ist jedoch nicht zu verkennen, dass das Totengedächtnis im Laufe des Mittelalters immer mehr in Übung gekommen ist. So sind es denn auch die Totenbücher, die Nekrologien, an die man denkt, wenn vom Gedenkwesen die Rede ist. Der Versuch nun, das liturgische Gedenken in seiner historischen Bedeutung und Aussagekraft zu ermessen, beruht auf zwei seiner Erscheinungsformen, seiner Personenbezogenheit und seiner Gebundenheit an den Vollzug. Es kennzeichnet nämlich das liturgische Gedenken in besonderer Weise, dass es von Anfang an nicht nur allgemein, das heißt summarisch oder kollektiv, für alle Gläubigen oder für einzelne Stände, sondern vielmehr auch für bestimmte Menschen, also individuell, verrichtet wurde. Durch den Aufruf der Namen beim Memento für die Lebenden und Verstorbenen sind die Genannten für anwesend gehalten worden. Als Anwesende wurden sie Teilhaber an der kultischen Handlung. Da es sich bei der Vergegenwärtigung durch Namensnennung wie bei der Vergegenwärtigung durch Erinnerung um einen Vorgang handelt, der nicht nur wesenhaft zum Kult, insbesondere zum Christlichen gehört, sondern bekanntlich auch zu den Bedingtheiten der Geschichtlichkeit zu rechnen ist, hat das liturgische Gedenken stets auch eine historische Komponente. Erkenntnisfördernd hat Otto Gerhard Oechsle historische und liturgische Memoria unterschieden und deren Ineinandergreifen, wie die Verflechtung von Memoria als Gedächtnis und Memoria als Erinnerung zu untersuchen mit Recht für wichtig gehalten. Immerhin impliziert der vergegenwärtigende Aufruf der Person durch ihren Namen im liturgischen Memento bei seinem Vollzug somit auch die Gegenwärtigkeit von Geschichtlichem, wodurch zugleich die Geschichtlichkeit des Gegenwärtigen offenbar wird. Darüber hinaus sind Namen zum Zwecke des Gedenkens schriftlich festgehalten worden. In der Schriftlichkeit ist die Präsenz eines jeden Namens im sogenannten Buch des Lebens, im Liber Vitae, wie ein solches Buch genannt wurde, mit der Historizität eines jeden Namenträgers als Person in merkwürdiger Weise verschmolzen. Die geschichtliche Aussagekraft und Relevanz des liturgischen Gedenkens ist auch dadurch bestimmt, dass sich dieses konkretisiert im Vollzug einer kultischen Handlung. Zunächst und vor allem konkretisiert es sich im Gebet, das als Gabe wie als Fürbitte verstanden worden ist, und im Opfer, das bekanntlich eine Opfergabe kennt, ja, eine solche voraussetzt. Der Zusammenhang von Gedenken und Gebet, von Vergegenwärtigung und Opfer, wozu das Opfermahl gehört, ist es denn auch, der das Verständnis dessen öffnet, was das lateinische Wort Memoria meint. Es handelt sich um einen Ausdruck, in dem sich wie in einem Brennpunkt das zu verdichten scheint, was die Erfahrung von Geschichtlichkeit ausmacht, zugleich aber auch über sie hinausweist. Zitieren wir hier Johannes Chrysostomus in der Übersetzung von Franz Josef Dölger. Wie, so sagt Johannes Chrysostomus, du feierst das Gedächtnis Christi mit, übersiehst jedoch die Armen und zitterst nicht. Aber wenn du das Gedächtnis eines gestorbenen Sohnes oder Bruders begingst, würdest du von deinem Gewissen gequält worden sein, wenn du nicht das Herkommen beobachtet und die Armen dazu eingeladen hättest. Das Gedächtnis des Herrn aber willst du feiern und nicht einmal von deinem Tisch den Armen etwas zukommen lassen. Aus diesen direkten Fragen ergeben sich zwei wesentliche Aufschlüsse. Offenbar sind die antiken Totengedächtnisstiftungen der Hintergrund, auf dem das eucharistische Gedächtnis Jesu im Messopfer zu betrachten ist. Und außerdem gehörte augenscheinlich die Verknüpfung des Totengedenkens mit der Armensorge zum alten christlichen Herkommen. Von den sich stellenden theologischen Fragen ganz abgesehen, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte, da ich ja Historiker bin. Von diesen Fragen abgesehen ist die Verknüpfung des Gedenkens mit der Armenpflege eine Erscheinung, die für den Historiker, auch für den Historiker, von zentralem Interesse ist. Denn der soziale Charakter des Gedenkens betrifft Kernfragen einer sozialgeschichtlich ausgerichteten Geschichtsforschung. Es ist das Verdienst von Joachim Wolasch aus der Kenntnis der mittelalterlichen Praxis des Totengedenkens, vor allem im monastischen Bereich, insbesondere im Reformmönchtum kluniazensischer Prägung, die sozial-karitative Seite der Memoria aufgezeigt zu haben. Er erkannte damit eine wichtige Aufgabe des vor allem von den geistlichen Gemeinschaften getragenen Gebetsgedenkens. Auf diese Aufgabe, die im Laufe der Zeit ausschließlich mehr in den laikalen und in den öffentlichen, will sagen in den staatlichen Zuständigkeitsbereich gelangte. Man denke vor allem etwa an Vokabeln wie Krankenversicherung oder Altersversorgung oder auch Sozialfürsorge, wird nun die Rede noch mehr die Rede sein müssen. Über das eucharistische Gedächtnis Jesu, wozu der von Paulus 1. Korinther 11, 24, 25 überlieferte Herrenauftrag hoc facite in meam commemorationem tut dies zu meinem Gedächtnis gehört, sind wir auf das Totengedenken gelenkt worden. Obschon das Gedenken für die Lebenden gewiss nicht weniger Aufmerksamkeit verdient. Nach Meinung der Liturgiewissenschaft ist die Bezeichnung Memento für die Lebenden blass und sogar ungenau, weil man sie zu stark als Gegenstück des Memento für die Verstorbenen einschätzt. Im Hinblick auf Begriff und Praxis der Redemptio Animarum in der altchristlichen Bußübung werde die Diptychenformel zutreffender Memento Offerentium nämlich genannt, wobei mit den Offerentes vorwiegend die Spender und Stifter gemeint seien, qui redunt vota sua pro redemptione animarum suarum. Und so konnte festgestellt werden, der Einzelne gab in der Opfergabe etwas von seinem Hab und Gut, von den Grundlagen seiner Existenz und darin stellvertretend sich selbst. In der praktischen Wirkung waren die Oblationen zugleich wirtschaftliche Grundlage der Existenz der geistlichen und der kirchlichen Caritas. Der Geistliche wie der Arme lebten sozusagen vom Altar. Das eucharistische Opfer war zugleich der Quellpunkt der christlichen Liebestätigkeit. Während eine Reihe von wertvollen Diptychen Tafeln überliefert sind, mit den schönsten Tafeln, mit den am schönsten geschmückten Diptychen beschäftigen sich auch die Kunsthistoriker, gingen offenbar die in sie eingelegten Pergamentblätter mitsamt den auf ihnen stehenden Namen zumeist verständlicherweise verloren. Es sei denn, dass diese in die liturgischen Bücher selbst eingetragen worden sind. Vornehmlich ist dies in Sakramentarien und Missalien an der Stelle des Memento im Kanon Misse geschehen. Dass sich Gemeinschaften, die eine größere Anzahl von Namen lebender und verstorbener beim Messopfer oder auch beim Stundengebet ins Memento einzubeziehen hatte, zu einer Ordnung der für das Gedenken schriftlich aufgezeichneten Namen veranlasst sahen, ist leicht einzusehen. So entstanden zusammenhängende Namenaufzeichnungen, die Buchform erhielten und Liber Vitae, also Buch des Lebens, oder auch Memoriale genannt wurden. Das älteste bekannte mittelalterliche Gedenkbuch, dasjenige von St. Peter in Salzburg, erinnert in seiner Anlage noch stark an den ständischen Aufbau der altchristlichen Diptychen. Tatsächlich ist der Gebetstext, der sich am Beginn der Namenreihen der Lebenden findet, ein Memento für die Viventes, während der Gebetstext am Schluss der Namenreihen der Verstorbenen, also ein Memento defunctorum, darstellt. Dementsprechend sind die einzelnen Ordines streng nach Lebenden und Verstorbenen auch getrennt. An der Spitze der Ordines, der Salzburger Bischöfe und Äbte, der Könige und Herzöge, der Kleriker wie der Nonnen, der Männer und Frauen steht, was bezeichnend ist, der Ordo der Patriarchen und Propheten des Alten Bundes, dann der Ordo der Apostel, Märtyrer und Bekenner des Neuen Bundes. Die Gemeinschaft der lebenden und verstorbenen Christgläubigen mit den Propheten und Heiligen wird im Liber Vitae offensichtlich gemacht. Das erweiterte Diptychon, wie das Salzburger Gedenkbuch genannt wird, dessen Anlageteil aus der Zeit Bischof Virgils um 783 viele Hunderte von Namen umfasst, ist später durch viele Tausende von Namen fortgeführt beziehungsweise ergänzt worden. Es war viel zu umfangreich, als dass jeder einzelne Name beim Memento hätte angerufen werden können. Man legte ihn daher auf den Altar und betete Memorare digneris Domine famulos et famulas quorum nomina sunt scripta in libro vitae, also deren Namen geschrieben sind ins Buch des Lebens, et supra sancto altario sunt posita und über den Altar gelegt worden, auf den Altar gelegt worden sind. Von dieser Art des Gedenkens rührt die Bezeichnung der Gebete Super Diptycha und Super Scripta her. Dass die Gebetshilfe in erster Linie den Mitgliedern der eigenen Gemeinschaft und Gemeinde zukommen sollte, diese also den Kern des Gedenkens bildeten, versteht sich. Und es erscheint verständlich, dass viele, überaus viele Schenkungen und Stiftungen pro Remedio Anime gemacht wurden und dass dabei nicht selten die Einschreibung des Namens in den Liber Vitae ausdrücklich erwähnt wird. Allerdings hat man bisher das Seelenheilmotiv bei den mittelalterlichen Schenkungen mehr als Topos betrachtet, denn wirklich ernst genommen, zu Unrecht, wie es scheinen möchte. Das Kernproblem jedoch, das sich stellt, wenn nach der historischen Aussagekraft und Relevanz des liturgischen Gedenkens gefragt wird, ist meines Erachtens folgendes. Im Zuge der Ausbreitung der fränkischen Herrschaft im 8. Jahrhundert und der insbesondere von angelsächsischen Mönchen wesentlich geförderten Festlandsmission griff eine Bewegung um sich, die stark vom Gedenken der Gebetshilfe getragen war. Von ihr kündet eine Fülle von Zeugnissen, insbesondere Briefe, Verträge, Namenübermittlungen. Sie lassen erkennen, dass das Gebetsgedenken bei der Christianisierung des Abendlandes rasche Verbreitung fand. Es griff indessen nicht nur in der Weise um sich, dass es überall dort, wo christliche Gemeinschaften beteten und Opfer darbrachten, lediglich die Angehörigen der eigenen Gemeinschaft in das Gedenken eingeschlossen wurden. Es griff vielmehr um sich, und das zu erkennen ist, wie es scheint, entscheidend in der Art einer Bewegung, insofern nämlich spontan, dann zunehmend gesteuert und organisiert vielfältige Gebetskontakte geknüpft wurden. Teils über große Entfernungen hinweg stellten Kleriker und vor allem Mönche Gebetsverbindungen her, in denen auch Laien und Frauen, Personen und Personengruppen von nah und fern Aufnahme fanden. Die Bewegung mit dem Ziel der Stiftung von Gebetsgemeinschaften zwischen und mit Personen und Personengruppen aller Art, wobei der überregionale Gesichtspunkt eine ganz besondere Rolle spielen dürften, ist unter der Bezeichnung Gebetsverbrüderung bekannt. Als Träger der Gebetsverbrüderungsbewegung ist das Mönchtum zu erkennen. Zwar steht außer Zweifel, dass auch Klerikergemeinschaften an ihr teilhatten. Doch haben die Klöster die weitaus meisten und wichtigsten Zeugnisse der Verbrüderungsbewegung überliefert. Gewiss sind noch grundsätzliche Fragen zu klären, bevor die historische Bedeutung der Gebetsverbrüderung im Zusammenhang des Gedenkwesens abschließend beurteilt werden kann. Zu klären etwa sind die Entstehung des Verbrüderungswesens, der Charakter der Gebetsbrüderschaften als religiöse Schutzgilden, ihr Verhältnis zu den sogenannten Ortsgilden und zum Gildewesen überhaupt. Die Bedeutung des Oblations- und des Stiftungswesens für das Gedenk- und Verbrüderungswesen, die Gründe etwa der Messhäufigkeit und die Zunahme der Mönchspriester in den Klöstern und in den Konventen. Angesichts der Zahl der offenen Fragen, die zur Zurückhaltung mahnt, haben unsere Bemerkungen und Überlegungen daher durchaus vorläufigen Charakter. Gleichwohl lässt sich schon jetzt absehen, dass die brüderliche Gebetshilfe im Laufe des Mittelalters mehrmals einen Aufbruch erlebte und zu einer Bewegung von besonderer historischer Tragweite heranwuchs. Versuchen wir zu skizzieren. Zu den Zeugnissen, die als Niederschlag der älteren Verbrüderungsbewegung zu betrachten sind, gehören neben den Gedenkbüchern von Salzburg, Remiremont im Westen der Vogesen, Brescia in Oberitalien und Germ auf der britischen Insel, die Verbrüderungsbewegung der Bodenseeklöster Reichenau, St. Gallen und Fevers. Das Gedenkbuch der Abtei Reichenau ist gewiss das bedeutendste aller erhaltenen frühmittelalterlichen Zeugnisse seiner Art, die im Unterschied zu den ausgesprochenen Totenbüchern gewöhnlich Verbrüderungsbücher genannt werden. Es enthält über 38.000 Namen und stellt in seinem Kern eine Klosterverbrüderung dar, die bei der Anlage des Buches in der ersten Hälfte der 820er Jahre bereits über 50 und später weit mehr als 100, wohl anderthalb hundert Mönchs- und Klerikergemeinschaften mit zahlreichen Fortsetzungen umfasste. Diese Klosterverbrüderung erstreckte sich über das ganze karolingische Großreich, von der Seenemündung am Kanal bis in die östlichen Landstriche Bayerns und von Italien bis in die Grenzgebiete zu den Sachsen im Norden. Nach ihrer Christianisierung sind auch sächsische Bruderschaften in sie einbezogen worden. Neuere Forschungen konnten zeigen, dass die Reichenauer Klosterverbrüderung, die im Anschluss an die Aachener Reformsynoden der Jahre 816 bis 819 aufgezeichnet wurde, auf eine fränkische Reichssynode unter König Pippin zurückgeht. Dort im Westen, im alten Kerngebiet des fränkischen Königtums, hatten sich im Jahre 762 44 geistliche Würdenträger, 22 Bischöfe, 5 Abtbischöfe und 17 Äbte versammelt und einen gegenseitigen Gebetsbund geschlossen. Die Auffassung, nur die Teilnehmer am Gebetsbund, also Bischöfe und Äbte, seien in den Genuss der Gebetsleistungen gekommen, die sie gegenseitig unter sich, aber auch durch die ihnen unterstehenden Mönche und Kleriker zu leisten versprachen, erwies sich als unzutreffend. Auch Kleriker, insbesondere aber Mönchsgemeinschaften, nicht nur ihre Leiter, hatten Anteil am Gebetsbund erhalten, der zum Kern einer Verbrüderung großen Stiles wurde. Formiert als Klosterverbrüderung, an die Kanonikergemeinschaften der benachbarten Domstifte angeschlossen wurden, wird diese Klosterverbrüderung im Grundstock des Reichenauer Verbrüderungsbuches das, was wir Anlage nennen, in der Anlage selbst fassbar. Wenn ich nun vielleicht bitten darf, dass Sie das nächste Dia zeigen und auch das Licht ausmachen, damit ich Ihnen nun anhand des Reichenauer Verbrüderungsbuches etwas zu verdeutlichen versuchen kann, wie nun diese Klosterverbrüderung organisiert ist, so ist zunächst auf die auf Pagina 3 nun stehenden Kapitula hinzuweisen, die also hier nun am Beginn des Buches verzeichnet sind. Sie sehen, oben steht Incipiunt Capitula. Nun, die schwache Schrift kommt daher, dass also hier nun rot Schrift vorliegt und die kommt ja bekanntlich bei Aufnahmen dann nun nicht so gut zum Tragen. Hier sind also nur die einzelnen Klöster, die Monasteria, Insula Monasterium, Monasterium St. Gallen, so beginnt die Reihe nun der Reihe nach verzeichnet und hier sind sie auch nummeriert. Sie sehen also hier die Nummer
57. Wir haben hier drüben zum Beispiel unter 43 Monasterium Sancti Germani, also offensichtlich ein Germanuskloster. Und nach dieser nun Aufführung der Klöster in dieser Inhaltsübersicht sind dann im Buch selbst, Sie können sich nachher vergewissern, wenn ich die nun Faksimile-Ausgaben herumgehen lasse, dann auch aufgeführt mit ihren nun Mitgliedern, also mit den Mönchskonventen, die dann geordnet nach Lebenden und Verstorbenen dann auch fortgeführt werden sollen. Wir wollen also als Beispiel vielleicht mal die Nummer 43, das Monasterium Sancti Germani, aufschlagen und dann, wenn ich um das nächste Dia bitten darf, dann hier uns ansehen. Ja, ist glaube ich scharf genug. Also die Nummer 43 steht rechts oben. Nomina fratrum de monasterio quod Sancti Germani vocatur. Hier, also offensichtlich nun die Namen der Brüder aus dem Germanuskloster im Westen des Frankenreichs, und dann sehen Sie Landfriedus, aber sehen Sie also hier nun in Kolumnen diese Namen verzeichnet. Wenn Sie bitte das nächste Dia zeigen. Hier habe ich einen Ausschnitt, wenn Sie es vielleicht noch etwas schärfer machen, dass man also dann, das ist die obere Seite nun des Pergamentblattes, ich hoffe, dass man vielleicht dann auch weiter hinten nun sieht, dass es sich hier tatsächlich um Namen handelt. Es ist also an der Spitze ist der Abt Landfried verzeichnet und dann Meroaldus, Gunzbertus, Gregorius, Erbolenus, Gevardus. Man hört schon, dass es sich hier offenbar um Namen handelt, die in den westfränkischen Einflussbereich gehören. Man sieht aber auch rechts, dass hier nun von anderer Hand später dann eine ganze Reihe von nachträglichen Einträgen hinzugefügt worden sind, also Gruppen von Namen, die dann später in das Gedenken der Mönche aufgenommen worden sind. Wenn Sie jetzt das nächste noch zeigen. Und hier ist eine Übersicht über die Reichenauer Gebetsverbrüderung mit geistlichen Gemeinschaften. Man sieht hier in der Tat nun den Horizont dieser Reichenauer Gebetsverbrüderung. Hier also Bodensee mit der Abtei Reichenau und eine sehr starke Verdichtung von verbrüderten Klöstern im Oberrheingebiet. Hier zeigt sich offensichtlich die pirminische Klostergemeinschaft, wie man nun sagt, von der ja Herr Kollege Müller schon gesprochen hat. Die Pirmin-Klöster sind natürlich alle nun als verbrüderte Gemeinschaften auf der Reichenau vertreten. Man sieht aber auch ganz deutlich, dass im Westen, wenn es noch etwas schärfer vielleicht kommt, vielen Dank, man sieht auch, dass im Westen, also in Frankenreich, vor allem im Pariser Becken, nun eine ganze Reihe nun von Klöstern auftaucht, die offensichtlich nun auf den Gebetsbund von Attignies, also 762 geschlossen, zurückgehen. Und man sieht auch, dass die Reichenauer sich offensichtlich mit einem bayerischen Gebetsbund offensichtlich schon nun im 8. Jahrhundert Verbrüderung hatten. Verbrüdert hatten. Was aber sehr interessant und bemerkenswert ist, dass nun auch die Reichenauer Klosterverbrüderung weit nach Süden, also nach Italien, nun reicht, nicht nur in den Bereich der Lombardei, sondern auch bis Mittelitalien, also in St. Modestus in Benevent, ist auch mit der Reichenauer verbrüdert gewesen. Und später, nach der Eingliederung Sachsens ins Fränkische Reich, taucht auch der sächsische Bereich, also vom 10. Jahrhundert an, auf Kaumer, Hildesheim, Gandersheim, Herford und so weiter. Es ist also deutlich, dass hier nun eine große Gebetsgemeinschaft in Erscheinung tritt, die sich in etwa deckt mit dem Reich der Karolinger, mit dem Fränkischen Reich. Wenn Sie jetzt bitte wieder Licht machen. Die Interdependenz des Gedenkens der Verbrüderten, die sich in der Verpflichtung zu gegenseitiger Hilfe der Partner von Mönchen, Klerikern und Laien manifestiert, führte nicht nur zu beträchtlichen Gebetsleistungen, sondern auch zu gewiss nicht weniger ansehnlichen materiellen Opfern und Gaben für das Heil der Seele.
Auf diese Weise entstand ein Netz von Kommunikationen, das in seiner Ausdehnung und Dichte noch keineswegs abschließend erforscht ist. Gleichwohl kann gesagt werden, dass die Aufrichtung der Karolingerherrschaft beinahe über das ganze damalige Europa und die Ausbreitung der Gebetshilfebewegung in diesem Raum und über ihn hinaus, das muss mit Nachdruck gesagt werden, einander bedingt. Wie die überlieferten Libri Memorialis zeigen, haben nicht nur Mönche und Kleriker, sondern auch viele Laien Aufnahme in das Gebetsgedenken gefunden. Für die Zeit vor allem des 9., 10. und beginnenden 11. Jahrhunderts sind überaus zahlreiche Gruppeneinträge in den Gedenkbüchern auszumachen, die als Familien oder auch als Sippenverbände, als Reise- oder Pilgergemeinschaften oder sonst als genossenschaftlich organisierte Personengruppen zu erkennen, anzusprechen oder doch zu vermuten sind. Gesandtschaften und Pilgergruppen aus allen Teilen der christlichen Welt, aus Italien, dem Heiligen Lande, aus Britannien und aus Skandinavien, ja aus Island. Es findet sich ein Eintrag im St. Galler Verbrüderungsbuch mit einer ganzen Reihe von Namen, de Island, Terra, aber auch aus Aquitanien, Spanien, Sachsen sowie aus dem slawischen Bereich, dem Balkan oder gar aus Byzanz, geben sich in den Verbrüderungsbüchern zu erkennen. Also auch griechische Einträge stehen darin, wobei wiederum das Reichenauer Exemplar den weitesten Horizont zu haben scheint. So viele Besucher wollten ihre Begleiter, Angehörigen, Verwandten oder Genossen namentlich ins Gebet der Mönche einschließen. Und so viele schriftliche Namenübermittlungen gemischter, das heißt Männer und Frauen, Geistliche und Laien, lebende und verstorbene umfassende Personen, Gruppen, trafen im Kloster mit der Bitte um Aufnahme ins Gebetsgedenken ein, dass die Einschreibung der einzelnen Personen in den Liber Vitae nach ihrem Stand, also nach ihrem Ordo, wie es die Anlage vorsah, bald nicht mehr möglich war. Indem man die Namen in der Zusammensetzung, wie sie dargeboten wurden, ungeordnet, also im Laufe der Zeit immer mehr ungeordnet aufschrieb, ist ein Stück kostbarer mittelalterlicher Wirklichkeit festgehalten worden. Diesem wichtigen Vorgang bei der Führung der Verbrüderungsbücher verdanken wir die Möglichkeit zu erfahren, in welchen Gruppierungen sich die Menschen bemühten, das Gebetsgedenken gemeinsam, des Gebetsgedenkens gemeinsam teilhaftig zu werden. Etwa als geistliche Gemeinschaft, als Konvent von Mönchen oder als Familiengruppe oder auch als gemischte Bruderschaft. Wenn Sie jetzt vielleicht die nächsten Dias zeigen, ich werde Ihnen zunächst einen Eindruck vielleicht vom Reichenauer, wenn ich mich recht erinnere, vom St. Galler Verbrüderungsbuch verschaffen. Sie sehen hier nun die Namenkolumnen nicht nun einfach auf dem Pergament in Kolumnen geordnet, sondern in bestimmte Bogenstellungen, also in Arkadenstellungen hineingebracht, die reich farbig, was hier leider nicht zum Ausdruck kommt, verziert sind. Man spricht in diesem Zusammenhang bekannte von Kanonistbögen, die hier offensichtlich auch nun für die Verbrüderungsbücher, für diese Aufzeichnung von Verbrüderungen dienten. Jetzt vielleicht das nächste, hier einen Moment noch, hier die Nomina Fratrum de Turonis, also die Brüder von Tur, St. Martin in Tur, also im Westfrankenreich. Das nächste, bitte. Ein weiteres Beispiel mit einer anderen Verzierung, hier die Nomina Fratrum Canonicorum, also hier handelt es sich um Kanoniker im St. Galler Verbrüderungsbuch De Monasterio Veride. Das ist Schönenberg, ich glaube, das liegt im Aargau, das ist also eine Kanonikergemeinschaft im Aargau. Und jetzt das nächste Beispiel aus dem Gedenkbuch von Pfäfers, was wohl das Kostbarste ist. Es gibt hier eine Farbfaksimile-Ausgabe. Es handelt sich bei diesem Buch um ein Evangeliar, das nach den Evangelientexten und nach den Evangelienbildern, also Miniaturen kostbarer Art, nun
viermal nun Verbrüderungsbögen, also Verbrüderungsbögen, Kanonisbögen zeigt mit nun verbrüderten Gemeinschaften, Klostergemeinschaften und Familiengemeinschaften. Hier im Pfäferser Gedenkbuch, man sieht schon hier die kostbare nun Miniaturmalerei, die können sich nachher am Tag Maximile nun vergewissern, dass es sich tatsächlich hier um kostbare Malerei handelt. Man nimmt neuerdings an, dass sie nun am Hof des Bischofs von Chur, der Medius von Chur, vorgestanden ist. Die Namen der Reichenauer Brüder im Pfäferser Gedenkbuch, Hex und Nomina Fratrum Insulanensium, also die Brüder von der Insel sind hier verzeichnet und auf dem nächsten hier noch die, eine andere neue Verzierung dieser eisenartigen Bögen, die nun stets wechseln. Hier sehen Sie eine Liste von Bischöfen, der Churer Bischöfe, Viktor, Präsul, Tello, Constantius, Remedius, das sind also nun die Churer Bischöfe, die hier nun verzeichnet worden sind. Und jetzt das nächste, bitte. Wir kehren zum Reichenauer Verbrüderungsbuch zurück und ich wollte nun von der Ordnung, die ja immerhin noch relativ wenigstens nun in den vorherigen Bildern zu erkennen war, man konnte wenigstens noch Kolumnen nun sehen, nun zu Seiten übergehen, die also nun wirklich voll gefoppt sind mit Namen. Und viele dieser Seiten, wie Sie sich vergewissern können, sehen also nun tatsächlich nun so aus. Sie sind also praktisch zugemauert. Man erkennt hier in der Tat die ursprünglichen Kolumnen, die hier noch stehen, aber dazwischen sind im Laufe der Zeit nun eben einfach neue Gruppen, neue Namen, immer mehr geschrieben worden. Und es ist ganz klar, dass natürlich die dazwischen stehenden später sind und der Historiker hat nun die Aufgabe, die nun abzuheben. Hier ist die Verbrüderung mit den Laien ausgezeichnet, also die Nomina Amicorum. Auf der nächsten Seite steht dann Viventium, wie man sehen kann. Und die Nomina Amicorum, also die Namen der Freunde, der Wohltäter, werden durch die Könige angeführt. An erster Stelle ist hier also nun zu lesen, Ludovicus Imperator, Lutharius, also Lothar Imperator und dann Pipinus Rex und so weiter. Es handelt sich hier um die Wohltäter, die lebenden Wohltäter. Es gibt noch eine andere Rubrik, nun unter der Nomina Defunctorum, stehen dann die Leute, die Herr Müller vorher zitiert hat, also der Tello und die großen Alemannen, die im 18. Jahrhundert verstorben sind. Die Forschung, ich habe Ihnen schon das angedeutet, steht vor der Frage, wie kann man nun diese Namen nun zuordnen, wie kann man sie nun als Gruppen und als Personen erkennen. Wir müssen also die späten Schichten, die späten Zutaten hier abnehmen und wenn Sie das nächste zeigen, wir haben dann das gemacht und haben dann alles abgedeckt, um in den ursprünglichen Eintrag, den ersten Eintrag der Nomina Amicorum auf dieser Seite nun herauszukristallisieren und haben dann also in der ersten nun Kolumne die Könige, also die karolingischen Herrscher, Ludwig, der Kaiser Ludwig, Kaiser Lothar, Pipinus, Rex, Ludovicus, aber auch Päpster gehört dazu, das sind die Lebenden, die Verstorbenen stehen hin. In der zweiten Kolumne stehen Bischöfe, Episkopi, Ratoldus, Episkopus, Adalhelmus. In der dritten stehen Äbte, der erste heißt, wenn ich recht lehne, Einhardus, Abbas, Hilduinus, aber ist der erste, also das sind berühmte fränkische Äbte. Und in der vierten Kolumne stehen dann Priester, also Presbyteri. Der erste heißt Mannkram, Salomon, der Presbyter. Das nächste, bitte. Also hier, obere Teil dieser vollen Seite der Nomina Amicorum, die also nun kaum zunächst etwas erkennen lässt und dann vielleicht sieht man es besser auf der Ausschnittfotografie, das nächste, bitte. Man kann sagen, Abdeckung der späteren Reihen. Das soll Ihnen einen Eindruck vermitteln, wie wir also nun arbeiten, wie wir methodisch vorgehen, um dann den Ablauf der Füllung des Kodex dann zu verfolgen und festzustellen, wie nun diese neuen Verbrüderungsbücher nun gefüllt worden sind. Jetzt das nächste, bitte. Das ist also nun die Rektorseite, die dazugehört. Da sehen Sie noch Viventium oben in der Mitte, also Nomina Amicorum Viventium. Und auch hier sieht man noch deutlich, dass hier also nun Kolumnen ursprünglich nun tatsächlich stehen. Wenn Sie jetzt das nächste Bild vielleicht zeigen. Also hier ist die rechte Seite dieser Anlage. Da stehen also offensichtlich nun in der ersten Kolumne Graphen, Comes, Huc, Comites und dann auf der rechten Seite offenbar Laien in vier Kolumnen und das geht dann auf der nächsten Seite so weiter. Also das nur zur Verdeutlichung der Zweigliedrigkeit des Gedenkbuchs. Im ersten großen Teil stehen also über 50 klösterliche Gemeinschaften der Reihe nach geschrieben und im hinteren Teil die Nomina Amicorum, also die Wohltäter, die Lebenden habe ich Ihnen etwas zu verdeutlichen versucht und danach kommen in noch größerer Fülle, das hätte wahrscheinlich einen nicht weniger deutlichen Eindruck vermittelt, wenn ich nun auch die Namen der Toten Ihnen veranschaulichen würde. Aber jetzt können wir vielleicht wieder Licht machen und ich darf vielleicht, Sie können dann einen Blick in diese Faksimile-Ausgaben tun und etwas vielleicht blättern. Es handelt sich um zwei Exemplare, Faksimile-Exemplare des Reichenauer Gedenkbuchs, was derzeit als Faksimile-Ausgabe in den Monumenta Germania Historica gerade erscheint, um ein Faksimile des Pfäferser Gedenkbuch und ein Exemplar einer Fotografie des Gedenkbuchs von St. Gallen. In der Vision des Vetti, meine Damen und Herren, der Visio Vettini, die von Heito niedergeschrieben und von Wallafried bekanntlich in Verse gebracht worden ist, hat die ganze Not eines Menschen, eines Reichenauer Mönches und in ihr wohl die Not der christlichen Gesellschaft jener Tage im Frankenreich ihren Niederschlag gefunden. Als Vetti dem Tode entgegenging, trieben ihn Bedenken und Ängste, ob seines mit Mängeln behafteten Lebenswandels als Mönch in eine Situation, in der er visionär die jenseitige Welt schaute, die ihn erwartete. Unterwegs in ihr eröffnete ihm sein Begleiter, ein Engel, er müsse am nächsten Tage sterben, weshalb es geraten sei, sich bis dahin um Barmherzigkeit zu bemühen. Vom Engel geführt sah Vetti eine unzählbare Schar von Verdammten und Gepeinigten, unter ihnen zahlreiche Priester, die nach Aussage des Engels großenteils wegen ihres weltlichen Gewinnstrebens, ihrer Umtriebe am Königshof, ihrer Ruhm- und Vergnügungssucht die Frömmigkeit verloren und daher weder für sich noch für andere Fürsprecher sein konnten, wo sie doch ohne Gewinnsucht mit ihrem Gebet der leidenden Welt hätten helfen können. Dann sah der Visionär einen Abt, Svaldo von Reichenau nämlich, der nach seinem 10 Jahre zurückliegenden Tod 814 zur Läuterung auf einen hohen Berg verwiesen worden war. Ihm habe ein kürzlich verstorbener Bischof, Adalhelm ist sein Name, durch das Gebetsgedenken helfen sollen, wozu dieser von einem Kleriker namens Adam aufgrund einer Vision gebeten worden sei. Der Bischof jedoch sei nachlässig gewesen, weshalb auch ihm jetzt keine Hilfe zuteil werde und er die Strafen seines Vergehens abbüßen müsse. Die Vision des Klerikers, die noch des Näheren geschildert wird, sei von dem geistlichen Würdenträger indessen als Traumfantasie abgetan worden.
Der Engel jedoch habe in der gegenwärtigen Vision seine Mahnung erneuert, weil der Bischof, auch als er von Verstorbenen darum angegangen worden sei, in der Vision nämlich, seine Gebetshilfe versagt habe. Es ist im Rahmen unserer Erörterung nicht möglich, alle Einzelheiten der Vision des Wetti, des berühmten Reichenauer Mönches, zu erwähnen, geschweige denn zu analysieren oder zu interpretieren. Zu ihrem Anliegen indessen gehört, wie aus den gemachten Bemerkungen schon hervorgehen dürfte, vor allem die Not der Seelen und ihre Rettung. Dabei tritt neben der Sühne die Gebetshilfe als Erfordernis für das Heil, das heißt die Fürbitte bei Gott in der Form konkreter Gebetsleistung, wie ein roter Faden, der sich durch die ganze Vision hindurchzieht, in Erscheinung. Und dieses Anliegen des Gebetsgedenkens konnte nicht eindrücklicher als in der Anlage eines Verbrüderungsbuches zum Ausdruck kommen. Bekanntlich hat Wetti auch Karl den Großen als Büßenden gesehen, dessen Herrschaft über Italien und das römische Volk eigens in der Visio Wettini erwähnt wird. Und vor allem die bösen Grafen, die das Volk ungerecht behandelten, während der Graf Gerold, der gegen die Awaren fiel, den Märtyrern gleichgestellt worden sei. Gerold ist ja bekanntlich auf der Reichenau bestattet worden. Wettis eigener Lösungsweg führte unter dem Geleit des Engels zunächst zu den heiligen Jungfrauen, die er nacheinander mit Hilfe des Engels um ihre Fürsprache bei Gott anflehte. Blieb die Erhörung zunächst aus, so zeichnete sich in den Antworten, die er jeweils erhielt, der Weg zur Rettung wenigstens ab. Der Engel forderte ihn auf, öffentlich den Lastern der Welt Einhalt zu gebieten, wobei er namentlich zur Wiederherstellung der zerrütteten Ordnung in den Klöstern, auch in den Frauenklöstern, aufrufen solle. Wetti wünschte vom Abt und den Brüdern nach der Vision, diese, seine Vision, sollte öffentlich bekannt gemacht werden, damit er gerettet würde. Er warf sich vor den Brüdern zu Boden und flehte um Gnade und Verzeihung für seine Vergehen und bat sie inständig um ihre Fürbitte bei Gott. Den ganzen Tag und die anschließende Nacht, wie auch den folgenden Tag, verbrachte er in der größten Furcht wegen seiner Berufung, allein darauf bedacht, den erhaltenen Auftrag zu erfüllen und die besten Fürbitter zu gewinnen, mit deren Hilfe er die Vergebung seiner Sünden erlangen könne. Beim Psalmengesang der versammelten Brüder, den er selbst anstimmte, beschloss er sein Leben. Wallafrids Dichtung schildert Wettis letzte Lebensspanne nach der Vision in ganz besonderer Weise, insofern nämlich nach Vers 118, die Visio Wettini ist ja von Wallafrid nun als Dichtung verfasst worden, insofern nämlich nach Vers 118 das Gedicht durch ein inseriertes Briefformular in Prosa unterbrochen wird, mit dem Wetti 10 Adressaten inständig um bestimmte Gebetsleistungen bittet. Gewiss ist dieser Teil von Wallafrids Werk dadurch ganz besonders gekennzeichnet, dass der Dichter dem Visionär unmittelbar uns gerade hier nahe ist. Indem er zu dessen Handlungsgehilfen wird, leistet er, was dem älteren Bruder und Lehrer, was allen Menschen Not tut, die tätige Hilfe nämlich. Wie auch immer, vom philologischen, insbesondere vom poetischen Standpunkt aus, das Briefinsert in Prosa mitten in der Dichtung beurteilt werden mag. Wallafrid selbst betont ausdrücklich, er gebe den Text auf Anweisung Wettis so wieder, wie dieser ihn diktiert habe. Die Konkretion des unablässigen Strebens nach Gebetshilfe in dem wiedergegebenen Briefformular sprengt den Versfluss und mutet fast wie eine Aufgipfelung an, insofern von der Hilfe des Gebetes, die der Bruder zu leisten gebeten wird, die Rettung erwartet werden kann. Und wenn diese Leistung bis auf 100 Messen und 100 Psalter anwüchse, so Wetti, würde der Lohn ganz gewiss sein. Es ist nicht unbemerkt geblieben, dass 100 Messen und 100 Psalter die Leistung für das Totengedenken darstellte, die von den Teilnehmern des Gebetsbundes von Attigny, von dem ich schon gesprochen habe, des Gebetsbundes von Attigny unter König Pippin zu Beginn der 760er Jahre von 27 Bischöfen und 17 Äbten festgelegt worden ist. Wenn also Witti von den Brüdern, die er im Gebetshilfe anging, bis zu 100 Messen und 100 Psalter erwartet hatte, so reihte er sich damit in die Gruppe jener ein, die ein qualifiziertes Gebetsgedächtnis für sich in Anspruch nehmen konnten. Da Witti 10 Brüder anschrieb, von denen er die Gebetshilfe erhoffte, rechnete er augenscheinlich mit einer Summe von 1000 Messen und 1000 Psaltern, die für sein Heil aufgebracht werden sollten. Dass aber der Gebetsbund von Attigny auf der Reichenau, wie im ganzen Frankenreich tatsächlich noch immer lebendig geblieben war, lässt sich etwa auch daraus ablesen, dass der Bischof Adalhelm, der mittels einer Vision des Klerikers Adam dazu gebracht werden sollte, die von ihm erwartete Gebetshilfe für den Abt Waldo von Reichenau zu erbringen, damit dieser erlöst würde. Die Nachlässigkeit und das Versäumnis des Bischofs, so erfährt es Witti in seinem Gesicht, verlängerten indessen nicht nur die Pein Waldos, sondern luden auf den Bischof eine Schuld, die dieser abzubüßen hätte. Die Namen übrigens der in der Vision angesprochenen, nicht aber genannten Personen sind in der Form des Akrostichon im Gedichtwerk Wallafritz überliefert. Die Anfangsbuchstaben, das ist ein Akrostichon, der jeweiligen Verse ergeben die Namen, und es ist dazu zu sagen, dass natürlich nicht nur Waldo, sondern auch der Bischof Adalhelm, von dem die Rede war, und auch Witti an ausgezeichneter Stelle im Verbrüderungsbuch der Reichenau zu finden sind. Wettis Frage, weshalb an der grassierenden Pest, an der grassierenden Seuche, Pestilentia crassante heißt es, so viele Menschen sterben müssten, beantwortet der Engel mit dem Hinweis auf die Sünden der Welt. Gott habe damit ein Zeichen gesetzt, das auf das nahe Ende der Welt hindeute. Die gleiche Wendung von der grassierenden Pestilenz, die Heito in der Visio Vettini bei der Frage Wettis an den Engel gebraucht, findet sich in der schon zitierten Stelle aus den Reichsannalen zum Jahr, in einer Stelle der Reichsannalen zum Jahr 823. Augenscheinlich hat Witti somit eine bestehende echte Not in seine Traumgesichte eingebracht, und in einer zu den Reichsannalen parallelen Schilderung der Ereignisse des Jahres 823, an der Stelle, an der vom Unglück und von Katastrophen, Naturkatastrophen die Rede ist, erfahren wir von einer anderen, aus einer anderen Quelle, in der nun vom Astronomus verfassten Vita Ludovici gleichfalls nun von einer Pestilentia hominum et animalium. Nun, der Kaiser selbst sei durch dieses und durch andere Zeichen damals sehr, wie es heißt, beunruhigt worden. Er habe dieser Zeichen wegen wiederholt Fasten angeordnet und die Priester dazu angehalten, Gott durch Gebet und Opfer zu versöhnen, da es unzweifelhaft sei, dass diese Erscheinungen schweres Unheil für das Menschengeschlecht ankündigten. Sind die Zusammenhänge zwischen den Signa, zwischen den Zeichen, von denen die zeitgenössischen erzählenden Quellen berichten, und den Gesichten, die Witti vor seinem Tode hatte, evident, so ist noch zu bedenken, dass zur gleichen Zeit der einflussreiche geistliche Würdenträger und Mönch, der Abtbischof Heito nämlich, durch seine Resignation als Bischof und Abt, womit er sich auch dem Reichsdienst entzog, ein Zeichen offenbar ganz besonderer Art setzte. Und es ist nicht unbemerkt geblieben, dass Wettis Vision in der Fassung Heitos wohl auch dessen Auffassung von der Notwendigkeit zur Abwendung des drohenden Unheils wiedergibt oder doch wenigstens andeutet. Der Einfluss Heitos auf die Brüdergemeinschaft des Inselklosters aber dürfte nach der Wahl Erlebalds zum Abt wohl kaum abgenommen haben. Zumal Heito nun zusammen mit den Brüdern lebte, während er als Abt und zugleich als Bischof wenn er vom Kloster abwesend war, von Erlebald vertreten wurde, von jenem Mitbruder, den er als Begleiter seinerzeit auf die Gesandtschaftsreise nach Konstantinopel mitgenommen hatte. Es ist daher wohl kaum ein Zweifel, dass die Anlage des Reichenauer Verbrüderungsbuches gerade in diese Zeit der Visio Vitini fällt. In die Zeit nach der Resignation Haitus nämlich und in den Zusammenhang der Vision Vettis, die dem Tode Vettis unmittelbar vorangeht. In ihr wird sie zu einem Zeugnis, das den Willen der Brüdergemeinschaft zum Ausdruck bringt, die übernommenen Verpflichtungen des Gebetsgedenkens getreulich zu erfüllen und nicht wie jener Bischof, der Adalhelm, der das versäumt hatte. Um dies tun zu können, war die Sammlung und Ordnung aller vorhandenen Namenaufzeichnungen zum Zwecke des Gedenkens, zum Zwecke der Memoria Voraussetzung. Die Anlage des Verbrüderungsbuches erklärt sich, mit anderen Worten, auf diese Weise. Ist damit erst einmal der Zeitpunkt gefunden und der Hintergrund aufgedeckt, der die Anlage eines Liber Memorialis, also eines Gedenkbuchs oder Verbrüderungsbuchs auf der Reichenau, in ein neues Licht geradezu rückt, so müssen vorerst alle weiteren Fragen, auch wenn sie noch so nahe liegen und unausweichlich geradezu sind, noch offen bleiben. Hat sich der Aufruf Ludwigs des Frommen zu Gebets- und zu Opferleistungen an die Priester im Jahre 823 angesichts des Massensterbens auf den Entschluss der Reichenauer Mönche ausgewirkt, einen Liber Vitae zu schaffen? Welchen Anteil daran hatte der Abtbischof Haito? Wer hat im Kloster Reichenau mit der Sammlung bereits vorhandener Mönchslisten, mit ihrer Ordnung in Capitula, wie wir sie vorher gesehen haben, und mit der Zusammenstellung von Nomina Amicorum Viventium, ja mit ihrer Niederschrift begonnen, bevor eine andere Hand die Konventslisten des Abtes Erlebald in das bereits angelegte Verbrüderungsbuch eingeschrieben hat, mögen diese und viele andere Fragen noch ungeklärt sein. Unsere Bemerkungen konnten wenigstens zeigen, wie aktuell die Gebetsleistungen von vielen Zeitgenossen Vettis, Haitus und Walafrids, also von Reichenauer Mönchen, vor allem aber auch vom Kaiser selbst offenbar gehalten wurden. Es ist klar, dass die Memoria vieler Namen im Buch des Lebens nicht einzeln, sondern nur gemeinsam, also summarisch oder kollektiv, begangen werden konnte. Undenkbar ist es, dass man in einem Buch mit so vielen Namen, wie wir es gesehen haben, beim Reichenauer Verbrüderungsbuch nun einzelne Namen herausgreifen konnte. Indessen kennt die christliche Liturgie von früher Zeit an das individuelle Gedenken. Und als Totengedenken, das sich an den Todestag eines Menschen anknüpfen ließ und in der Begegnung des Jahrtages im sogenannten Anniversarium jährlich, das heißt dauerhafte Erneuerung, ermöglichte und erfuhr, sollte der Memoria im Mittelalter dann auch eine große Zukunft beschieden sein. Es konnte gezeigt werden, dass die verstorbenen Einträge, die zunächst in kalendarisch angeordneten Heiligenverzeichnissen in sogenannten Martyrologien vorgenommen wurden, nicht etwa nur zeitlich fixiert und auf diese Weise auch individualisiert worden sind. Vielmehr ist der Bezug des Verstorbenen zu dem an dessen Todestag gefeierten Heiligen durch Verweiszeichen oder durch ein verbindendes Et, also durch ein Und offenbar, ganz bewusst hergestellt worden, um auf die Gemeinschaft der Verstorbenen mit den Heiligen hinzuweisen. Wenn die Klinianzenser den Allerseelentag am 2. November, dem Tag der Commemoratio Omnium Defunctorum, unmittelbar auf das Fest aller Heiligen am 1. November bezogen, so versteht sich das nur auf diesen Zusammenhang. Dass im Salzburger Verbrüderungsbuch die Propheten und Märtyrer den übrigen Ordines vorangestellt worden sind, darf als Parallele bzw. als Vorstufe dieser auf den Tag bezogenen Verbindung angesehen werden. Damit ist schon angedeutet, dass das Gebetswesen, dass das Gedenkwesen im Laufe des Mittelalters insbesondere durch das individuelle Totengedenken einen beachtlichen Aufschwung und eine wesentliche Intensivierung, damit aber auch eine Steigerung offenbar erfuhr. Zuerst wurden nur die Mitglieder von monastischen und geistlichen Gemeinschaften und die Stifter wie besondere Wohltäter mit einer individuellen Memoria bedacht. Sie allein nämlich ermöglichte ein personenbezogenes Gedenken über die Zeit hinweg, weil seine Wiederholung am Gedenktag und seine Qualifizierung durch die mit ihm verbundene Stiftung sozial-karitativer Art für den Unterhalt der Kirche und für die Schwachen und Armen dies erst zu bewirken in der Lage war. Die Erschließung der liturgischen Gedenküberlieferung führt mit anderen Worten dazu, die geschichtsmächtigen religiösen Bewegungen im Mittelalter in neuer Weise sehen, verstehen und ermessen zu lernen. Es handelt sich um jene Phasen in der Geschichte des Gedenkwesens, in denen der mit dem Gebetsgedenken verbundene Glauben an den Gewinn des ewigen Lebens nicht nur lebendig war, sondern in einer Weise um sich griff und Verbreitung fand, dass er viele Menschen über Raum und Zeit hinweg in einem gemeinsamen Bewusstsein brüderlicher Zusammengehörigkeit verband. Als dann das Mönchtum in der Libertas-Bewegung zu sich selbst fand und in der Freisetzung neuer religiöser, stark vom Gedenken, von der Memoria her gewonnener und gespeister Kräfte im Zeitalter der hochmittelalterlichen Kirchenreform, gemeinhin Investiturstreit genannt, geschichtsmächtig wurde, erreichte die Gebetsverbrüderung als geschichtliche Erscheinung einen neuen Höhepunkt. Gemessen an der Dichte und Intensität und an der historischen Bedeutung hat es sogar den Anschein, als hätten damals der Geist und die verbindende Kraft, die dem Gebet als dem entscheidenden Mittel für die Hilfeleistung, so glaubte man damals, zukam, die bisher größte Wirksamkeit sogar entfaltet. Gewiss ist nicht in Abrede zu stellen, dass mit dem Zeitalter der Kirchenreform das religiöse Leben in vielfältiger Art und Weise alle Schichten der Bevölkerung, der städtischen im Besonderen, zu erfassen und zu bewegen begann und vor allem auch viel mehr als bis dahin den Stand der Laien ergriff. Ritter, Bürger und Bauern, neben Klerikern machten nunmehr sie, nicht nur im politischen und im kulturellen Bereich, sondern nicht weniger auch bei der Sorge um die sozialen Belange der Gesellschaft von sich reden. Ob man an die mit dem 12. Jahrhundert immer stärker werdenden kommunalen Bewegungen in den Städten oder an die Ideale eines apostolischen Lebens der Wanderprediger denkt, es ist bemerkenswert, viel von Sektierern und von Ketzern die Rede. Neben der heretischen Radikalisierung der religiösen Bewegung aber haben sich die einzelnen Gruppen der Gesellschaften in zunehmendem Maße ihren Interessen gemäß, unter denen die beruflichen Interessen besonders zu erwähnen sind, genossenschaftlich stärker organisiert. Gilden und Zünfte und Einungen anderer Art beginnen nun immer mehr hervorzutreten, deren religiöse Verankerung und Orientierung kaum zweifelhaft sind. Dies kommt vielleicht am besten darin zum Ausdruck, dass sie nicht selten Züge des Bruderschaftswesens geradezu an sich tragen. Die große Zeit der religiösen Bruderschaften war angebrochen. Aufs Ganze gesehen jedoch scheint es, als habe der Prozess einer zunehmenden Differenzierung der genossenschaftlichen Zusammenschlüsse nicht wenige Spannungsmomente aufgewiesen, die zu Auseinandersetzungen vorwiegend regionaler Art führten. Und der Prozess der Differenzierung sozialer Gruppen scheint dementsprechend im Blick auf das Gedenkwesen bei durchaus noch immer zunehmender Ausbreitung und Fülle bereits eher schon Symptome verflachender Äußerlichkeit zu zeigen, die jedenfalls im Zunehmen waren. Trotz der zahlreichen neuen Ordensgründungen etwa oder der Devotio Moderna oder auch der Bursfelder Kongregation als Züge der Verinnerlichung, wie sie an der Wende vom Hoch- zum Spätmittelalter in starkem Maße, es sei nur etwa an die Anfänge der Mystik erinnert, erkennbar sind. Abschließend bleibt zu bemerken, dass das liturgische Gedenken wie es uns in einer frühen Phase in ausgezeichneter Weise in den Verbrüderungsbüchern der Bodenseeklöster entgegentritt, dass das liturgische Gedenken ausschließlich einem religiösen Zweck diente, dem nämlich des Heiles der Seele. Aber diese Art der Memoria hatte auch ihre historische Komponente, schon weil sie der Handlungen, der Zeichen und Erinnerung bedurfte, etwa beim Opfer oder bei einer Stiftung, im Namenaufruf, bei Gebet und Gesang, wie im Festhalten des Namens durch schriftliche Fixierung oder auch im Bilde, etwa im Stifterbild oder auch im Grabbild. Die Beschäftigung mit dem liturgischen Gedenken ist infolgedessen dazu geeignet, Grundfragen sogar der Geschichtlichkeit neu aufzuwerfen. Sie lassen sich mit den Worten stiften und gedenken vielleicht ansprechen. Mit Worten, in denen die Dimension der Zukunft gleichermaßen wie die Dimension der Vergangenheit eingeschlossen ist. Stiften und gedenken aber bedürfen der Verwirklichung, damit sie wirklich sind und weiterleben.
Karl Schmid wurde am 24. September 1923 in Rielasingen im Hegau geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Singen studierte Schmid ab 1946 an der Universität Freiburg Geschichte, Romanistik und Philosophie. Mit der Arbeit über Graf Rudolf von Pfullendorf und Kaiser Friedrich I. wurde er von Gerd Tellenbach 1951 promoviert. Die 1961 ebenfalls an der Universität Freiburg eingereichte, zunächst ungedruckte und erst 1998 aus dem Nachlass von Dieter Mertens und Thomas Zotz herausgegebene Habilitationsschrift über Geblüt, Herrschaft, Geschlechterbewusstsein, Grundfragen zum Verständnis des Adels im Mittelalter, betreute ebenfalls Tellenbach. Nach Tätigkeiten als Privatdozent, Universitätsdozent, wissenschaftlicher Mitarbeiter und wissenschaftlicher Rat, unter anderem am Deutschen Historischen Institut in Rom, erhielt Schmid 1965 den Ruf auf die Professur für mittlere und neuere Geschichte und historische Hilfswissenschaften an der Universität Münster. Einem zweiten Ruf folgte Schmid 1972 an seine Alma Mater, die Universität Freiburg, auf den Lehrstuhl seines Lehrers Gerd Tellenbach, den er bis zu seiner Emeritierung 1988 innehatte. Schmid starb am 14. November 1993 in Freiburg. Die hier veröffentlichte Rede aus dem Jahr 1980 ist in hohem Maß charakteristisch für Schmids zeitlebens verfolgte Forschungsthemen, unter denen die im Sinne einer Personenforschung als Erforschung von Personengruppen betriebene Sozialgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Adelsgeschichte eine zentrale Rolle spielte. Er entdeckte die Verbrüderungsbücher der Karolingerzeit als bisher ungehobenen Schatz für die Memorialüberlieferung. Er untersuchte die Eingebundenheit des mittelalterlichen Menschen in Familie und Verwandtschaft, weltliche und geistliche Lebensordnungen und Lebensformen. Nach seiner diesem Thema gewidmeten Habilitationsschrift hatte seine Antrittsvorlesung in Münster das Thema über das Verhältnis von Person und Gemeinschaft im frühen Mittelalter. Sein Münsteraner Forschungsprojekt in dem von ihm mit ins Leben gerufenen Sonderforschungsbereich 7, Mittelalterforschung, nannte er Personen und Gemeinschaften. Seine Freiburger Antrittsvorlesung hieß Programmatisches zur Erforschung der mittelalterlichen Personen und Personengruppen. In Freiburg begründete Schmid 1984 den Forschungsschwerpunkt Archäologie und Geschichte des deutschen Südwestens vor dem Jahr 1000 und war Mitinitiator der vielbeachteten Freiburger Zähringer-Ausstellung im Jahr 1986. Innerhalb der Konzeption dieser Ausstellung nahm die Traditionsbildung einen zentralen Denkansatz ein, wobei von Fragestellungen zur Adelsforschung ausgehend neue Zugänge zur landes- und reichsgeschichtlichen Rolle der Zähringer gewonnen wurden. Als Verneigung vor Schmids Lebensleistung in der Erforschung dieser Thematik trug auch die ihm zum 65. Geburtstag im Jahr 1988 gewidmete Festschrift den Titel »Person und Gemeinschaft im Mittelalter«. Schmid war Mitglied des Freiburger Arbeitskreises um seinen Lehrer Gerd Tellenbach, seit 1968 Mitherausgeber der für die Mediavistik zentralen frühmittelalterlichen Studien, Mitglied der Historischen Kommission Westfalen und der Historischen Kommission Baden-Württemberg sowie Mitglied des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche Geschichte. Ein Jahr vor seiner hier erstmals veröffentlichten Konstanzer Rede hat Schmid gemeinsam mit Johanne Autenried und Dieter Gojenich das Verbrüderungsbuch der Abtei Reichenau herausgegeben, erschienen in Hannover bei Hahn 1979, wenige Jahre später den Liber Vitae der Abtei Corvey, erschienen in Wiesbaden bei Reichert 1983 und 1989.